eine unfassbar vielfältige Natur, wirklich auch mit den Seen, die es da gibt, halt teilweise so, als wärst du in Kanada unterwegs und so. Also es hat mich wirklich sehr überrascht, wie sich da die Natur verändert hat. Da kann ich mich halt noch erinnern, dass wir in einer Parkbucht gehalten haben und hunderte Delfine parallel da zur Straße geschwommen sind. Wenn es teilweise so ein bisschen noch so ein bisschen nieselt und die Sonne scheint und dann so ein Regenbogen sich an den Cliffs so langsam aufbaut, das ist natürlich eine tolle Lichtstimmung da. Und wenn man durch so Städte kommt wie auch Kilkenny, man das Gefühl hat, dass man irgendwie so wie in eine Geschichte reingefallen ist. Also dass das halt einfach so 200 Jahre vorher, also die Häuser sehen noch so aus, wenn man in die Pubs reinkommt, das sieht halt einfach alles so nach gelebter Geschichte aus und man setzt sich hin und kommt sofort mit den Menschen ins Gespräch. Und auch das war ein Punkt, diese Freundlichkeit, die ja immer wieder zitiert wird bei Irland, ja, die uns beide seit dem ersten Besuch fasziniert hatte.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Liebe Grüße vom Hausboot auf dem Shannon, dem längsten Fluss Irlands. Hier befinde ich mich gerade und dachte mir, passend zum Thema dieser Folge, warum nicht hier auch die Anmoderation aufzeichnen. Der Shannon ist Lebensader, er ist Verkehrsweg, er ist die Verbindung zwischen den Regionen hier in Irland und zwar schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Und für uns ist er dieser Tage ein Ort der Entschleunigung. Ich bin hier gemeinsam mit meiner sehr, sehr guten Freundin Lydia Möcklinghoff unterwegs, unter anderem auch bekannt aus dem Podcast Tierisch, einer der, wie ich finde, besten deutschen Podcasts zum Thema Tier- und vor allem Artenschutz. Und Lydia, du hast mir des Öfteren schon gesagt, Irland, das ist mehr oder weniger mein Herzensort. Was macht Irland so besonders für dich?
Ich liebe die Landschaft, ich liebe die Farben, ich liebe die Menschen, ich liebe die Kultur. Wir haben hier in den letzten Tagen so viel Freundlichkeit erfahren, also wirklich unglaublich. Und das finde ich so schön in Irland und ich liebe einfach wirklich auch diese raue Landschaft. Und jetzt gerade sitzen wir aber schön in der Sonne, also das gibt's auch. Die Farben wechseln sich je nach Wetter. Und ich habe in Irland auch als Kind einen meiner schönsten Kindheitsurlaube erlebt und deswegen
sitzt. War auch auf einem Hausboot, soweit ich weiß.
Genau, ja. Auch auf einem Hausboot, so wie wir hier jetzt sitzen, saß ich schon vor 34 Jahren und es war eine ganz glückliche Zeit, die ganz tief in meinem Herzen ist und deswegen, also Irland, die Musik liebe ich, es spielt für mich so eine ganz bestimmte Note auch.
Ja, wir befinden uns hier gerade auf dem Oberdeck unseres Hausboots, sprich draußen unter der Sonne, tuckern hier so ein bisschen auf dem Shannon und vor uns, man hört es vielleicht ganz leise, befindet sich das nächste Wehr, die nächste Schleuse, die es zu überwinden gilt und dann geht's weiter für uns und weiter geht's auch in dieser Folge und zwar mit einem, der sich noch viel besser auskennt hier in Irland als ich. Ich war die letzten Jahre auch des Öfteren hier, Lydia. Es ist für dich, glaube ich, das dritte Mal?
Ja, genau. Also ich würde mich jetzt nicht als Profi, sondern als begeisterte Besucherin einschätzen.
Ja, aber der Gast dieser Folge, der kann sich mit Fug und Recht, denke ich, schon als Profi und als Experte bezeichnen, denn er lebt in diesem Land seit Jahren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. Alle zwei Wochen nehmen wir euch hier mit zu besonderen Reisezielen dieser Welt und zwar gemeinsam mit Menschen, die eine ganz eigene Verbindung zu diesen Orten haben. Mein Name ist Erik Lorenz, vielleicht kennt ihr mich schon vom Weltwach-Podcast oder mittlerweile dann hoffentlich auch von Edelweiss, wir sind ja hier schon in der vierten Staffel. Und heute führt uns also unsere Reise auf eine Insel, die viele von uns sofort mit ganz bestimmten Bildern verbinden. Sattes Grün, raue Küsten, Wind, der über weite Landschaften zieht und Geschichten, die sich seit Jahrhunderten um dieses Land ranken. Irland. Ich war, wie erwähnt, selbst schon einige Male hier und jedes Mal habe ich gemerkt, Irland ist kein Ort, den man einfach so abarbeitet, sondern es ist ein Land, das man am besten langsam erkundet. Per Auto zum Beispiel, auf einem Roadtrip oder eben auch auf einem Hausboot oder eben, wie es der Gast dieser Folge gemacht hat, indem man einfach hier hinzieht. Mein Gast in dieser Folge ist Nicolas Kreuter. Er ist von einem kleinen Dorf in der Schweiz ausgewandert und zwar ursprünglich nach Berlin Und vor einigen Jahren wagt er dann nun erneut einen großen Schritt und ist gemeinsam mit seiner Familie von Berlin nach Irland ausgewandert. Und hier lebt er nun heute im Südosten der Insel, zwischen Wexford und Waterford, inmitten von Feldern und Hügeln und viel Ruhe. In seinem eigenen Podcast, Einfach Aussteigen, der Auswanderer-Podcast, spricht er, naheliegenderweise, über das Auswandern und darüber, was es bedeutet, ein neues Zuhause zu finden. Momentan schreibt er übrigens auch an einem Buch über seine Auswanderung nach Irland. Das wird wahrscheinlich Anfang 2027 im Goldmann Verlag veröffentlicht werden. Und genau über all das wollen wir heute also sprechen, über sein Auswandern, über sein Irland, dieses Land hier als Lebensort, über die Mentalität, die Natur und darüber, warum man manchmal an einem Ort landet, den man vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte. Und natürlich gibt es auch dieses Mal wieder ganz viele Tipps und Tricks für euch. Und damit, hallo Nikolas und herzlich willkommen bei den Edelweiss Travel Tales. Schön, dass du dabei bist. Hi.
Danke dir, Erik. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auf und über das Wiedersehen in diesem Fall, denn wir kennen uns schon. Ich war sogar vor ein paar Jahren mal bei dir zu Besuch in Irland, bei dir daheim. Wunderschön im Grünen und denke da auch noch sehr, sehr gern dran zurück. Deswegen magst du uns zum Einstieg vielleicht einmal beschreiben, wo und wie du so lebst in Irland.
Ja, ich wohne im Südosten der Insel, Sunny South East auch genannt, weil es statistisch hier am meisten Sonne gibt. Diesen Winter war das allerdings nicht so, da gab es ein bisschen mehr Regen als an der Westküste. Wir leben zwischen zwei größeren Städten und zwar zwischen Wexford und Waterford, so ziemlich in der Mitte, in der Hafenstadt New Ross. Die ist relativ bekannt, auch aufgrund der Historie, weil es die einzige Binnenhafenstadt ist. Und weil von hier aus auch viele Iren damals zu Zeiten auch der Hungersnöte auf die Schiffe gegangen sind und ausgewandert sind, viele auch in die USA. Und wir leben so ein bisschen außerhalb von New Ross. Das ist eben so eine kleinere Stadt, glaube ich um die 10.000 Einwohner knapp. Und wir leben, so wie du es gesehen hast, mitten auf einem riesigen grünen Feld mit einem Hügel auf der rechten Seite, wo ich jeden Morgen mit meinem Hund hochspaziere. Und ansonsten haben wir einen direkten Nachbarn und nichts. Haufen Schafe, Haufen Kühe. So wie man sich das vorstellt, wenn man dann...
Ich wollte sagen, das ist ja wirklich Irland pur, das ist ja fast schon zu klischeebehaftet, aber genau so ist es, ich kann es bestätigen und das ist wunderschön. Und du sitzt, ich sehe es ja hier gerade auch übers Bild und erinnere mich ja auch in einem vergleichsweise alten Gemäuer. Ich sehe zum Beispiel bei dir im Hintergrund in deinem Wohnzimmer oder was es ist, eine Natursteinwand, also ganz, ganz toll. Was ist das für ein Haus, in dem du lebst?
Ja, es sind im Prinzip zwei Häuser. Auf dieser Wiese stand früher mal ein altes Farmhaus, das ist heute um die 150 Jahre alt und der Vorvorbesitzer hat dann ein zweites Haus gebaut, eine sogenannte Granny Flat, eigentlich für seine Mutter, die hier einziehen
Granny
sollte.
Flat. Schöne Bezeichnung.
Genau. Und dann wurde hier eine Verbindung geschaffen zwischen diesen beiden Häusern, weil es musste am Ende ein Haus sein und diese Natursteinwand. Das sind eben diese alten Steine, die du hier überall noch auch auf den Feldern findest, weil das ist ja in Irland ganz typisch. Es gibt ja zum einen Hecken oder eben diese Mauern, die halt aus Steinen ja aufgeschichtet wurden, die die Felder eben trennen, so dass die Kühe bei dir bleiben und nicht irgendwie beim Nachbarn. Und genau, diese Steine wurden auch verwendet, um hier Teile des Hauses zu bauen. Das ist sehr schön. Im Winter zieht's, also du hast immer so ein bisschen so eine leichte Air Conditioning im Nacken. Aber es hat natürlich den Charme, den man halt erwartet, wenn man eben an Irland und an irische Cottages denkt.
War genau dieses Irland-Pur-Feeling, das ich jetzt zumindest hier gerade so verspüre, war das auch der entscheidende Grund, weshalb ihr euch für diesen Ort und für dieses Haus entschieden habt?
Ja, wir haben zuerst in Westmeath gewohnt, das ist in den Midlands, in einem Haus, was direkt an einem See lag und wir haben dann gemerkt, dass das so ein bisschen zu abgeschieden war. Wir haben ja vorher in Berlin gelebt, viele Jahre, also eben so mitten in der Großstadt, haben dann die Ruhe gesucht, haben dann aber gemerkt, ja, das ist jetzt doch ein bisschen zu ruhig und da ist dann nicht mehr viel nebendran, also man musste auch irgendwie eine halbe Stunde fahren, bis man in der nächsten Stadt war. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht, das eine Haus war gemietet, wo wir hin sind und haben uns dann auf die Suche gemacht und haben uns verschiedene Häuser angeguckt Und am Ende ist es im Prinzip ja eine Entscheidung gewesen, zum einen wegen der Lage, aber eben auch zum anderen, was es halt alles drumherum gibt, was man auch erleben kann, was man sich anschauen konnte und dass man halt eben auch hier einen Baumarkt hat, einen Supermarkt und eine Schule und so weiter. Hm. Das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben, weil wir auch einen Sohn haben.
Also einsam im Grünen, aber eben mit Anschluss an die Zivilisation.
Genau, sozusagen.
Sozusagen. Ja, ich erinnere mich, denn wenn man dort bei euch ist, fühlt man sich wirklich ganz, ganz weit weg von allem. Und in den letzten, naja, so 10, 15 Minuten, soweit ich mich erinnere, der Anfahrt, ist man eigentlich auch nur noch auf ganz, ganz kleinen Straßen unterwegs, dann irgendwann so eine Holperpiste. Also man fühlt sich schon ganz weit weg, aber eigentlich ist man dann doch recht schnell wieder, naja, wie du sagst, dort, wo es eben auch Supermärkte, Schulen und dergleichen gibt. Also in dieser Hinsicht ideal. Und in sehr starker Gegenentwurf und Kontrast zu Berlin. Du hast es angesprochen, ja. Dort habt ihr vorher gelebt, in meiner alten Heimat und seid dann also 2022 nach Irland gezogen. Wie kam das damals? Du hattest es gerade angedeutet, ihr wolltet ein bisschen mehr Ruhe. Wie ist von diesem Gedanken ausgehend dann Irland in euer Blickfeld gerückt?
Ja, Ruhe war das eine. Zum anderen habe ich natürlich auch so nach der Corona-Zeit gemerkt, ja, ich habe da auch in der Zeit meine damalige Festanstellung verloren, dass das nicht mehr so das Leben ist, was ich und was wir auch führen wollten, eben in diesem täglichen Hamsterrad drin, im Stau stehen, im Büro sitzen, 8-9 Stunden lang, die Wochenenden auch hauptsächlich zu arbeiten, dann wieder zu Hause sein und irgendwo noch ein Kind großziehen. Und wir haben uns damals dann eben Gedanken gemacht, wie können wir das lösen für uns auch. Wir haben auch eben noch nach einem Abenteuer auch gesucht, wollten auch nochmal was Neues entdecken und sind dann eben auf die Idee gekommen, auszuwandern, auch weil die Corona-Pandemie uns damals die Möglichkeit gegeben hat, von zu Hause zu arbeiten. Und wir sind dann losgezogen und haben verschiedene Urlaube gemacht, unter anderem auch in England, waren viel in Südengland unterwegs, haben uns aber eben auch andere Länder angeguckt. Mir hätte Südfrankreich noch gefallen oder generell Frankreich. Das kam dann nicht so in Frage, weil meine Frau kein Französisch spricht. Und wir sind dann am Ende von Südengland auch zurückgekommen, haben gedacht, ja, das gefällt uns eigentlich landschaftlich, aber man hat halt einfach gemerkt, dass aufgrund des Brexits die Stimmung so ein bisschen gekippt ist, dass auch die Wirtschaft da, auch die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, auch in den Regionen, wo wir unterwegs waren, und haben irgendwie gedacht, nee, das ist es nicht. Und meine Frau kam dann ganz plump eines Abends per Google.
Grüße gehen raus, ganz plump.
Genau. Ganz plump, entschuldige, ja. Kam dann auf Irland, und wir waren vorher beide noch nie da und haben dann gesagt, okay, das müssen wir uns anschauen. Und dann ging es eben los, dass ich einmal hin bin, sie einmal hin ist, dann sind wir auch gemeinsam hin und haben dann relativ kurzfristig, würde ich sagen, die Entscheidung getroffen, wir wandern dahin aus.
Woran lag das? Was habt ihr da zuerst getrennt und dann auch gemeinsam gesehen, empfunden, das euch dann tatsächlich angesprochen hat?
Ja, also das Getrenntreisen, das ist auch was ich empfehlen kann, gerade wenn man jetzt eben das richtige Auswanderungsland sucht, weil man einfach die Erfahrung erstmal unabhängig von einem anderen macht, ne? Also erstmal Eindrücke sammelt, ohne dass das jetzt bewertet wird von jemand anderem. Und eben, ich habe das alleine gemacht, ich habe eine Tour gemacht von Dublin in den Süden, also quasi Südosten da dran vorbei, dann Richtung Cork, West Cork, Ring of Kerry hoch, Richtung Galway und dann quer wieder zurück nach Dublin. Meine Frau hat die entgegengesetzte Tour gemacht, die ist also quasi einmal quer durchs Land und dann in den Norden hoch und hat quasi den Bogen oben rumgeschlagen, wieder zurück nach Dublin. Und ja, was haben wir gesehen? Also eine unfassbar vielfältige Natur auf relativ kleinem Platz, sage ich mal, weil sich das relativ schnell auch verändert von einer flachen Landschaft eher in teilweise in so hügelige, dann kommt man ans Meer runter, wo natürlich dann auch sich die Farben verändern. Man kommt durch kleine Dörfer, durch sogenannte Towns eben und an Flüssen vorbei, dann in Großstädte wie Cork, dann runter nach West Cork, sieht da die irischen Inseln auch aus der Ferne. Und mich hat in erster Linie die Natur begeistert, die eben so vielfältig war, diese Farben. Auf der anderen Seite war ich echt überrascht, dass ich auf neuen Autobahnen teilweise da unterwegs war, dass man auch gemerkt hat, dass da investiert wurde, dass da offenbar auch sehr viele EU-Gelder hier reingeflossen sind. Und dann war es natürlich halt auch, dass man, wenn man durch so Städte kommt, wie auch Kilkenny, man das Gefühl hat, dass man irgendwie so wie in eine Geschichte reingefallen ist. Also, dass das halt einfach so 200 Jahre vorher, also die Häuser sehen noch so aus, wenn man in die Pubs reinkommt, das sieht halt einfach alles so nach gelebter Geschichte aus und man setzt sich hin und kommt sofort mit den Menschen ins Gespräch. Und auch das war ein Punkt, diese Freundlichkeit, die ja immer wieder zitiert wird bei Irland, ja, die uns beide seit dem ersten Besuch fasziniert hatte.
Ach, mein Gott, da fasst du auch zusammen viele der Aspekte, die mich seit Jahren auch regelmäßig nach Irland zurückziehen. Ich bin ja auch des Öfteren da, deswegen hatte ich auch die Gelegenheit, bei dir vorbeizuschauen. Und zum einen die Freundlichkeit kann ich natürlich nur unterstreichen, ist kein Klischee, sondern gelebte Wahrheit. Ich war nicht immer, aber manchmal auch alleine in Irland unterwegs und habe eigentlich schlussendlich fast keinen Abend irgendwo alleine gesessen, sondern immer Leute kennengelernt, immer ins Gespräch gekommen. Ich weiß noch, einmal war ich in einem etwas netteren Hotel, ich gebe es gerne zu, ich war etwas dekadenter. Es hatte auch einen kleinen Spa-Bereich mit Whirlpool und bin dann da nachmittags ins Gespräch gekommen mit einer etwas älteren Dame, die meinte, sie sei a traditional Irish musician, eine Violinistin und hätte diese Nacht noch eine Bandprobe. Und kurz darauf, ehe ich mich versah, habe ich dann mit ihr noch im Supermarkt irgendwie 2, 3 Rotweinflaschen gekauft und habe dann die ganze Nacht im Wohnzimmer ihrer Bandleaderin verbracht bei dieser Bandprobe und also traditionelle irische, naja, Folkmusik genossen. 5 ja. Stunden lang, 6 Stunden, 7 Stunden bis in die frühen Morgenstunden. Das war ganz, ganz toll. Und sowas passiert ständig, möchte ich behaupten, wenn man mit einer gewissen Offenheit dort durchs Land reist. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Offenheit der Iren auch euch dieses Ankommen, dann als es schlussendlich auch ans tatsächliche Auswandern ging, erleichtert hat.
Auf jeden Fall. Also gerade wenn du auswanderst, versuchst du dir ja relativ schnell auch ein Umfeld ja aufzubauen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und da hilft zum einen natürlich sehr die Neugier auch der Iren. Also die sind natürlich freundlich, weil sie halt auch so ein bisschen was über dich erfahren wollen. Und ich weiß zum Beispiel auch, als wir hier jetzt in das Haus hier gezogen sind, dass die Menschen schon vorher darüber gesprochen haben, ach, hier zieht ein deutsches, schweizerisches Paar hin mit einem kleinen Sohn. Und wir haben das so nicht mitbekommen. Ich habe es dann irgendwann durch den Postboten, mit dem man natürlich auch total schnell ins Gespräch kommt. Und wenn es der Postbote weiß es am Ende, wissen es dann alle. Also es ist schon so, wie du eben auch beschreibst, dass egal, wo man hinkommt und auch gerade, wenn man alleine ist, eben immer ins Gespräch kommt, eben auch eingeladen wird. Ich weiß das auch von Freunden, die hier rumgereist sind, die teilweise von ihren dann zum Abendessen nach Hause eingeladen werden. Wo ich auch heute noch, wir leben jetzt 4 Jahre da, das immer noch sehr verwundert höre und irgendwie denke, wow, krass, also das würdet ihr ja in Deutschland oder Schweiz auch, das würde dir einfach nicht passieren. Und ich weiß nicht, ob es teilweise auch daran liegt, dass, also natürlich war Irland immer ein Einwanderungsland, das heißt, man ist einfach daran gewöhnt, dass Menschen aus unterschiedlichen Nationen hierher kommen. Auf der anderen Seite ist es halt auch gerade in der Countryside dünn besiedelt natürlich. Und vielleicht, wenn du halt eben mal ein neues Gesicht siehst, der oder die eine neue Geschichte erzählen kannst, denkst du, oh Gott sei Dank mal irgendjemand Neues, der mich vielleicht oder die mich vielleicht auch ein bisschen inspirieren kann.
So scheint es ja zu sein. Man könnte ja auch befürchten, dass genau diese lose Verteilung der Menschen übers Land auch zu so einer gewissen Eigenbrötlerischkeit, falls das ein Wort ist, ja, führt. Aber tut es eben gerade oftmals nicht, sondern eben zu dieser Offenheit und dieser Herzlichkeit, ja.
Genau, das tue ich. Also natürlich muss ich der Vollständigkeit sagen, natürlich gibt es hier auch Grummelköppe und Leute, die dich jetzt nicht grüßen, wenn du da mit dem Hund spazieren gehst und irgendwie gut gelaunt guten Morgen sagst. Ja. So, das passiert natürlich auch. Aber es ist das, was du eben gerade sagst, auch von der Verteilung her. Man sieht es auch, wenn man in Irland landet. Ich finde das immer so ganz krass im Vergleich zu Deutschland. Du fliegst über diese Felder drüber, du siehst von oben eben einzelne Häuser, du siehst vielleicht mal so ein paar Weiler, also eben so ein paar Häuser, so zusammen, aber das ist sehr viel verteilt und man trifft sich ja hier hauptsächlich an den Pubs, weil da findet ja eben dieser Austausch statt, weil ich keine direkten Nachbarn jetzt habe, wo ich mich so informieren kann. Und ja, vielleicht ist das eben dadurch entstanden, eben diese Neugier und dass man auf andere Menschen trifft und da halt einfach offener ist.
Ja, der Pub, das ist natürlich auch wieder ein Klischee, aber eben ein wunderschönes, dass er viele auch anzieht in dieses Land. Und das auch immer noch gelebte Tradition und Kultur wirklich ist. Also der Dorfpub, den es ja in Deutschland und vermutlich in der Schweiz auch also eigentlich fast gar nicht mehr gibt oder wenn dann überhaupt nur noch sehr, sehr selten, dass das eben dieser Ort ist, wo die Gemeinde dann, die Gemeinschaft sich zusammenfindet. Und in Irland, genau wie du es gerade beschrieben hast, aufgrund der losen Verteilung übers Land, aber ja selbst auch in den größeren Städten, die Pubs, die leben, die bersten vor Energie, vor Musik, vor Freude, vor Ausgelassenheit. Und oft sind es eben auch Etablissements, die seit vielen Jahrhunderten genau in diesen Gemäuern sich befinden, wo du also auch diese Patina merkst, dass da eben schon ganz, ganz viel gefeiert und getrunken und gelebt und erzählt wurde über lange, lange Zeit hinweg. Und ich erinnere mich damals, dass du mir auch so einen kleinen Eindruck erzählt hast über die Iren nach dem Motto, naja, also die Iren, die würden eher verzichten darauf, ihr Haus zu heizen im Winter, als am Wochenende in den Pub zu gehen. Also die Prioritäten sind da ganz, ganz klar.
Auf jeden Fall. Du, und im Pub ist es warm. Also ich glaube, für viele war das wahrscheinlich auch so mit der Grund, sich ein bisschen aufzuwärmen, bevor man dann wieder in die kalten Gemäuer nach Hause kommt. Ja.
Ja. Wir haben ja erwähnt, vor Irland warst du in Berlin, aber ist vielleicht jetzt auch schon deutlich geworden, vielleicht auch anhand deiner Aussprache, du kommst ursprünglich aus der Schweiz. Bist also aus der Schweiz nach Berlin und dann weiter nach Irland.
Richtige Schweizer, ja.
Richtig. Du hast mich vorher auch gefragt, ob du Schweizerdeutsch sprechen sollst, weil ja ne, Edelweiß vielleicht dafür auch empfänglich wäre. Aber wir haben uns dann doch dafür entschieden.
Du hast dich dafür entschieden.
Ja, okay. Ich habe
zum Schweizerdeutsch gemacht, aber...
sonst wäre es anspruchsvoll für mich zumindest geworden.
Kein Problem.
Wenn du die Mentalität vergleichst, und wir sind ja schon mittendrin dabei, das auch zu tun, also der Iren mit den Berlinern, den Deutschen im weitesten Sinne, aber auch den Schweizern, fallen dir sonst noch Unterschiede ein?
Ja, ganz viele. Also natürlich zu den Deutschen, weil ich 20 Jahre in Deutschland gelebt habe, ist mir das natürlich am krassesten noch so präsent, habe das aber auch mit meiner Mutter mal besprochen, die ja nach wie vor in der Schweiz lebt und uns hier auch schon besuchen war. Also ich würde sagen, so die deutlichsten Unterschiede ist natürlich auch das, was ich vorher auch beschrieben habe, eben auch die Gründe, weswegen wir ja auch gehen wollten, weil in Deutschland halt alles sehr auf Effizienz, eben auf Output getrieben ist, auf viele Arbeiten, auf Erfolge, auf natürlich auch finanziellen Erfolg, auf Luxus, den man sich gönnt und so weiter. Und hier ist das halt einfach alles mehr down to earth. Also hier, natürlich gibt es ja Leute, die viel Geld haben, aber es ist nicht deren, also ich habe es zumindest nie so erlebt, eben so deren Antrieb. Mich hat auch hier nie jemand gefragt, was ich eigentlich beruflich mache. Hm. Also das war so lustig, weil ich habe hier den Raum, in dem ich sitze, da hatten wir ein kleines Problem mit Wasser diesen Winter und wir haben den dann renoviert und da kam ein Verputzer vorbei, der hat mir dann geholfen und den kenne ich aber schon lange, den kenne ich irgendwie schon 2-3 Jahre so. Und dann fragte der mich, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Hm. Und ich fand das so lustig, dass man halt einfach nach so einer langen Zeit irgendwie, wo man sich ja auch schon unterhalten hat und sich auch kennt und grüßt und irgendwie weiß, ja, was machen die eigentlich, dass der das gar nicht wusste. Und das zeigt halt einfach, dass die Prioritäten hier anders sind, ne? Und eben auch das vorhin mit dem Pub, ne? Dieses, ne? Den Leuten ist es wichtiger, die Gemeinschaft zu haben, zu leben, eben auch zu feiern, Urlaub zu machen. Da sind die Iren auch ganz groß, die fliegen auch gerne weg. Und da hat eben das andere, weißt du, dass das jetzt irgendwie schick aussieht oder das neueste Auto oder irgendwie... Ja, so Statussymbol spielen hier überhaupt keine Rolle.
Ich kann mir vorstellen, zudem spielt auch das Draußensein für dich eine ganz andere Rolle als früher, das Draußensein, die Natur.
Ja, also das auf jeden Fall. Für mich ist es eine total andere Welt als vorher, weil ich mich viel mehr auch bewege. Ich habe mein Hausarzt hat immer gesagt, wenn ich in Berlin, ich habe immer jedes Jahr so ein Check-up gemacht, so mit Leistungs-EKG und so, der hat dann die Hände über den Kopf zerworfen, wenn der manchmal meine Daten gesehen hat, gesagt, sie sind ja Mitte 50 oder was, sie sind Mitte 30, sie müssen da bessere Kondition haben und so, sie müssen mehr Sport machen. Und das war dann so lustig, weil ich bin dann ausgewandert und bin 2 Jahre später nochmal zu dem Arzt gegangen, weil es hier ein bisschen schwer war, so ein Check-up zu finden. Und da war ich eben in Berlin, bin dann dahin. Und dann hat er die Werte gesehen und meinte, sieht gut aus. So.
Sie sind auf dem richtigen Weg. Jetzt,
genau. Und da war ich total stolz drauf, weil es hat sich natürlich in meinem Alltag insofern verändert, dass ich halt viel mehr draußen bin, dass ich mich viel mehr bewege, dass wir natürlich einen Hund haben, dass ich hier meine Schritte mache, dass ich natürlich eben auch viel selber renoviere und dazu halt auch einfach körperlich arbeite, was halt auch gut ist für den Kopf. Weil ich habe einfach gemerkt, auch in Berlin, ich war viel mehr im Kopf, ich war viel mehr mit Problemen beschäftigt, konnte schlechter abschalten. Und dass es hier auch aufgrund dem Leben in der Natur, auch eben teilweise auch der Natur ausgesetzt zu sein hier, bei Kälte, bei Wind, bei Regen und so weiter.
Und auch bei Sonne.
Ja, auch natürlich bei Sonne, klar. Im Moment scheint sie auch.
Gelegentlich.
Das macht natürlich was mit einem. Ja. Und für mich hat sich das ja auf jeden Fall körperlich gesehen auch deutlich verbessert.
Und wie steht's jetzt wird's richtig kitschig, wie steht's das Herz? Worauf ich hinaus möchte ist, ihr seid ja jetzt schon ein paar Jahre dort, aber eben auch noch nicht 10, 20 Jahre wieder schlussendlich in Berlin.
Ja.
Verspürst du schon sowas wie Heimatgefühle für Irland?
Naja, ehesten merkt man das, also du hast ja gesagt, ich bin zweimal ausgewandert, eben einmal von der Schweiz nach Berlin und dann nach Irland. Ich finde, man merkt es immer, wenn man am Flughafen steht und nach Hause fliegt. Wenn man dann auf die Anzeigetafel guckt und plötzlich nicht mehr Berlin sucht, sondern halt dann Dublin sucht. Mhm. Und dann auch merkt, wenn man da landet, man kennt alles, man weiß, wo man hin muss, man geht dann zu seinem Auto, man fährt nach Hause, man fährt die Auffahrt hoch zu dem Haus und merkt, ich bin zu Hause. Und das ist schon dieses Gefühl, eben so angekommen zu sein, zu Hause zu sein. Und das hat sich, würde ich sagen, so nach ein bis zwei Jahren hat sich das eingestellt. Ne? Also wo ich dann wirklich auch das Gefühl hatte, jetzt sind wir angekommen, weil wir halt auch hier am Anfang mit Umbau und Hausrenovierung zu tun hatten und so. Und dann hast du da gar nicht so viel Zeit dafür.
Ja.
Aber eben heute würde ich sagen, es ist zu Hause.
Schön, das ist ja ein riesiger Erfolg, denn vom Auswandern träumen, das tun ja viele. Einige wagen es dann tatsächlich und oft gibt es dann eben auch ein böses Erwachen in der Realität, dass es eben doch manchmal ja auch viel anstrengender ist, dann wirklich irgendwo zu leben und sich durchzuschlagen, als man sich das so idealisiert vorgestellt hat. Also schön zu hören, dass es bei euch wirklich gut gegangen ist. Vielleicht auch nicht ganz überraschend, du bist ja regelrechter Auswanderer-Profi, nicht nur, weil du es selbst schon ein, zwei Mal jetzt vollzogen hast, sondern, sei auch nochmal nebenbei erwähnt, du hast ja auch einen eigenen Podcast, der sich genau diesem Thema widmet, Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Daher kennen wir uns auch. Ich war in netter Weise mal in einer Folge zu Gast. Im April 2024 ist die erschienen. Da ging es um meine Auswanderung in die USA. Und du wiederum warst auch in meiner Show Weltwach schon zu Gast, die ich ja neben den Edelweiss Travel Tales auch moderiere. Das heißt also, das sind einige der Berührungspunkte. Du hast gerade auch nochmal erwähnt, den Flug nach Dublin und diese Heimatgefühle, die dann aufkommen, wenn du das so an den Anzeigetafeln siehst. Nun gehen Flüge ja nicht nur nach Dublin, sondern unter anderem auch nach Cork, eine Stadt, die du vorhin auch erwähnt hast. Du hast Cork und diese ganze Gegend dort im Süden der Insel, der schon damals erkundet bei deinen allerersten Erkundungsstreifzügen, als es überhaupt mal darum ging zu beurteilen, ob Irland vielleicht ein Ziel sein könnte für eure Auswanderung. Und Edelweiss fliegt ja konkret nach Cork von Zürich als Direktflug. Deswegen würde mich, weil ich mir vorstellen kann, dass einige unserer Hörenden dann vielleicht genau dort auch ankommen werden, würde mich interessieren, wie deine Eindrücke von Cork sind. Ich war auch dort. Ich habe mich dort vor allem, ehrlich gesagt, durchgefressen, um es mal so auszudrücken. Also ich habe eine ganz leckere Foodtour gemacht. Ich war dort im English Market bei den ganzen Ständen und habe also ganz, ganz lecker gegessen. Ganz viele lokale Produzenten von wunderbaren Nahrungsmitteln. Was kommt dir zu Cork und zu dieser ganzen Gegend dort unten in den Sinn?
Also grundsätzlich muss ich sagen, das ist so rein meine persönliche Meinung, ist Cork natürlich die schönere Stadt im Vergleich zu Dublin.
Oh,
Dublin ist natürlich immer...
Wagst du dich weit
hervor. Weiß.
Sehr gut.
Also das ist, aber es liegt auch so ein bisschen daran, weil Cork ist zwar eine große Stadt, aber es kommt dir trotzdem kleiner vor. Es kommt dir irgendwie familiärer vor. Es hat nicht so eben diese großen Dimensionen wie Dublin und du merkst, natürlich sind da viele Touristen unterwegs, aber trotzdem hast du das Gefühl, eben du kannst diese Stadt auch noch so für dich entdecken. Und auch gerade mit dem Market, den du beschrieben hast, wo ich auch war und da auch sehr viel gegessen habe, das fand ich ganz toll und das hatte eben auch so dieses, manchmal so sogar eben so kleinstädtische, eben so fast dörfliche, was du da halt auch findest. Und auf der anderen Seite, ne, du hast dann auch natürlich dieses Historische, diese alten Bauten, ne, diese Häuser, die halt irgendwie schon seit mehreren hundert Jahren stehen. Und auf der anderen Seite findest du dann so ganz moderne eben auch oder ein Typ, der da irgendwie so eine geile Pizza macht unten drin in dem Gebäude oder ja, du findest halt dann auch wieder so beides, ne, Junges und Altes zugleich. Und das finde ich ist an dieser Stadt so faszinierend. Und ich habe so ein bisschen außerhalb von Cork geschlafen, in der Nähe von Blarney, wo auch das bekannte Blarney Castle ist, wo ja viele hinfahren und den Stein küssen.
Also, was ist das für ein Stein?
Kennst du den nicht?
Doch, aber wir wollen ja mal die anderen hier auch mitnehmen, die ihn vielleicht noch nicht kennen.
Also ich kenne jetzt, also vielleicht musst du mir dann jetzt nochmal schnell helfen, wegen der Geschichte, was nochmal passiert, wenn man den küsst, weil ich habe ihn nicht geküsst. Aber man legt sich da ja hin, es gibt ganz viele Videos, auch bei Instagram, man legt sich da auf den Rücken. Das ist, glaube ich, so in einer oberen, ganz oben legt man sich auf den Rücken und dann geht der Nacken nach hinten und dann küsst man quasi da die Mauer von dem Schloss und macht da ein Erinnerungsfoto. Das ist eben das, was man so bei Instagram am häufigsten sieht. Ich habe es da nicht gemacht, weil ich fand es ein bisschen komisch da, wo schon irgendwie Millionen Menschen da vorher den Stein geküsst haben.
Da du hast das ja auch nicht nötig, denn ich habe hier gerade mal nachgeschlagen. Also warum küsst man diesen Stein denn überhaupt? Angeblich verleiht er den Küssenden die Gabe des Geschwätzes. Gift of Gab auf Englisch. Und damit ist also gemeint, Geschwätz in dem Sinne positiv aufgeladen, offenbar Eloquenz, Überzeugungskraft, und auch Schmeichelei. Das heißt also, der Hauptgrund ist der Glaube, dass man nach dem Kuss besonders redegewandt wird und Leute charmant überzeugen kann. Das hast du ja längst schon. Warum sollst du jetzt noch rumküssen?
Okay, also nee, aber auf jeden Fall das Blarney Castle und auch der Park drumherum war eine ganz tolle Empfehlung, der ich da gefolgt bin. Und es gibt, das fand ich auch ganz, ganz schön, es gibt mehrere Woolen Mills, heißen die. Das sind so original irische Shops, wo man zum Beispiel Klamotten kaufen kann, Schals kaufen kann, eben Pullis kaufen kann, die in Irland hergestellt werden, auch aus der irischen Wolle. Und Woolen Mills in Blarney ist relativ nah, so, keine Ahnung, 20 Minuten von Cork weg. Und man kommt da rein und taucht eben auch so vom Stil her in dieses irische Leben ein. Und ich habe mir dann auch eben so einen Pulli gekauft, habe mir so eine Steppjacke gekauft. Ich fand dann noch, die haben natürlich auch viel, was eben so sehr nach Land und so ein bisschen nach Rosamunde Pilcher aussieht. Aber ich fand das halt vom Stil her so toll und eben, dass das halt alles vieles handgearbeitet ist, handgefertigt ist in Irland und man kann da eben auch diese tollen Schals kaufen in einem ganz tollen, alten, steinernen Gebäude drin. Das war echt ein super Erlebnis und es gibt daneben noch ein Pub, wo ich auch sensationell Bratwurst mit Erbspüree und Kartoffelpüree gegessen habe. Das war wirklich ausgezeichnet. Also es ist natürlich auch, muss man sagen, diese Pubkultur, weil wir vorher drüber gesprochen haben, es ist natürlich kulinarisch sehr einseitig, weil es gibt meistens ein Stück Fleisch, braune Soße und ein paar Kartoffeln dazu und das in verschiedenen Variationen, eben immer irgendein Fleisch, irgendeine braune Soße und irgendein Kartoffelgericht. Aber es verleiht einem halt so ein bisschen das Gefühl, eben wie das auch war vor vielen Jahren auf dem Land in Irland.
Ja, und genau dafür gibt es ja dann eben aber auch die Möglichkeit, das dann wieder auszubalancieren, indem man zu so kulinarischen Hotspots reist, wie eben zum Beispiel Cork oder auch Kinsale, wo man dann eben kulinarisch auch mal ein bisschen über das, was du gerade beschrieben hast, hinauskommt.
Genau, absolut, ja.
Und jetzt sind wir schon mittendrin bei den Tipps und Tricks. Da haben wir eigentlich immer noch so eine eigene kleine Rubrik abgegrenzt durch so einen kleinen Audio-Jingle. Der kommt verspätet, aber er kommt jetzt. Und deswegen bleiben wir direkt mal noch bei genau diesen Themen. Also noch ein paar Tipps und Tricks, die du vielleicht auch parat hast für Leute, die selbst nach Irland aufbrechen möchten. Vielleicht bleiben wir noch ein bisschen im Süden. Also wir haben gerade über Cork gesprochen, über den English Market, den es dort gibt. Das ist also ein sehr traditionsreicher Markt, der dort schon seit vielen hundert Jahren sich befindet, wo ganz viele lokale Nahrungsmittelproduzenten aus der ganzen Gegend kommen und ihre Waren also anbieten. Da kann man sich wunderbar durchprobieren. Ich weiß auch, dass ein anderer ganz, ganz toller Farmers Market in so 25 Minuten zu erreichen ist von Cork aus, der Middleton Farmers Market, auch sehr beliebt. Und du hast wiederum, wenn wir jetzt über das Thema Essen und Trinken mal hinauskommen, vorhin auch noch was angesprochen. Und zwar den Ring of Kerry, der ist ja auch ganz berühmt. Der ist so, glaube ich, der Startpunkt so grob 100 Kilometer von Cork entfernt. Was hat es damit auf sich? Was ist der Ring of Kerry?
Ja, also grundsätzlich ist mal zu sagen, dass es sehr empfehlenswert ist, den Wild Atlantic Way zu fahren, der ja auch eben komplett durch den Süden geht. Es gibt verschiedene Abschnitte, man kann das auch googeln, wo die genau entlang führen, weil man hat da eben die Möglichkeit, direkt am Meer lang zu fahren. Man sieht Delfine ganz oft im Wasser. Man sieht eben auch von Weitem dann schon die Inseln. Das ist eine ganz besonderes Erlebnis auf relativ engen Straßen unterwegs. Manche trauen sich das dann nicht zu, weil man immer denkt, oh Gott, wenn mir jetzt ein Bus entgegenkommt, was mache ich da? Aber keine Sorge, die Locals sind auch dran gewöhnt. Man kann auch mal in eine Parkbucht reinfahren oder ein Stück zurücksetzen. Aber das ist was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und ich bin damals auf meiner ersten Tour so ein Stück diesen Wild Atlantic Way gefahren, bin dann runter an die Küste nach West Cork, habe da bei einem Freund, also bei einem Hörer auch und Gast von mir aus dem Podcast übernachtet, der macht sogenannte Glampings, Glamping-Urlaub. Das sind dann so Bauwagen, wo man eben übernachten kann auf so einem Hügel in West Cork. Also das ist auch ein besonderes Erlebnis. Generell das Thema Camping. Also wer gerade da im Süden unterwegs ist, wer vielleicht auch ein eigenes Wohnmobil hat und mal nach Irland kommen will. Es gibt so viele Spots, auch eben Campingplätze, wo man übernachten kann und eben so mitten in der Natur ist. Und zum Ring of Kerry, also natürlich wunderschöne Region, gerade im Süden der Insel, auch wenn man dann eben Richtung Westen hochfährt, da kann ich natürlich eine Fahrt nach Killarney empfehlen, in die Stadt, wo es auch einen ganz tollen Nationalpark, Naturpark gibt, wo man stundenlang wandern kann, total abgeschieden. Also das ist auch was mir generell aufgefallen ist, dass man wenig auch auf Touristen trifft, natürlich auf den Straßen, ja, aber auch sonst, wenn ich unterwegs war, habe ich ja nicht diese Touristenmassen wie aus anderen Ländern da erlebt. Und dann, wenn wir eben Richtung Norden dann fahren, uns an der Westküste hochbewegen, die Halbinsel Dingle wird ja immer auch wieder empfohlen, war ich leider noch nicht, damals hat es nicht gereicht für einen Abstecher dorthin, aber das ist auch ganz toll, man kommt also direkt eben mit dem Auto auch dorthin. Und natürlich dürfen am Ende dann die Cliffs nicht fehlen. Das ist ja so das Wahrzeichen, was man ja mit Irland verbindet.
Cliffs of Moher.
Genau, muss man natürlich gesehen haben, auch wenn ich sagen muss, natürlich gibt es auch nicht nur die Cliffs, sondern es gibt ganz viele Cliffs rund an der Küste, die teilweise genauso schön oder vielleicht noch ein Ticken schöner sind, weil da muss man sagen, da fahren natürlich dann die Busse hin, also da ist natürlich viel los. Aber gerade wenn das Licht stimmt, wenn es teilweise so ein bisschen noch so ein bisschen nieselt und die Sonne scheint und dann so ein Regenbogen sich an den Cliffs so langsam aufbaut, das ist natürlich eine tolle Lichtstimmung da und gibt ja auch manche, die mit dem Boot dann quasi unten an den Cliffs unterwegs sind. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
So wie du es beschreibst, könnten einige meinen, ja gut, so viel Glück muss man erstmal haben, dass da nieselt und noch Sonne und ein bisschen Wolken und dies und das und dann anders. Aber genauso war es, als ich da war. Von daher möchte ich sagen, es ist möglich, genau diese Momente dort auch zu erwischen. Definitiv. Sehr schön beschrieben.
Eigentlich der Klassiker, ja.
Genau. Okay, also die Klippen sind schon mal ein absoluter Anziehungspunkt, wunderschön, beeindruckend anzusehen. Vielleicht bleiben wir beim Thema Naturhighlights Irlands. Hättest du da noch weitere Favorites, die entweder absolut nicht verpasst werden dürfen oder die du ganz besonders persönlich schön findest, auch wenn sie möglicherweise etwas weniger bekannt sind?
Ja, also es gibt natürlich Kylemore Abbey, da warst du ja auch in Connemara. Das ist generell Connemara, kann ich halt wirklich empfehlen. Das ist so ein bisschen nördlich von Galway. Ist eine total schöne Region, weil es da sehr hügelig ist, weil es da auch von den Farben sich total verändert, von einem Grün eher zu so einem Gelb-Braunton hin. Also auch so ein bisschen eben so gelbe Gräser und so. Und vor allen Dingen die wilden Schafe von Connemara, die da auf der Straße rumlaufen, sind natürlich eine große Attraktion. Und das ist halt wirklich auch mit den Seen, die es da gibt, halt teilweise so, als wärst du in Kanada unterwegs und so. Also es hat mich wirklich sehr überrascht, wie sich da die Natur verändert hat. Und was mir persönlich sehr gefallen hat, und da sind wir auch bei dem Thema, was eben bei Irland oft wird eben über die Republik gesprochen, also eben über den Teil, wo ich wohne, aber halt wenig über Nordirland. Und wenn ich kann, würde ich jetzt auch eine Lanze brechen für Nordirland. Wir haben eine ganz tolle Route unternommen und zwar von uns zu Hause dann eben über Dublin Richtung Belfast und von Belfast dann hoch zum Giant's Causeway. Also das ist so eine ganz markante und bekannte Felsformation im Meer drin. Dazu gibt es auch verschiedene Legenden, wie diese Steine da im Meer gelandet sind. Und auch auf dem Weg zum Giant's Causeway fährt man an der Küstenstraße entlang. Ich weiß gar nicht, ob die auch noch zum Wild Atlantic Way gehört, aber da kann ich mich halt noch erinnern, dass wir in einer Parkbucht gehalten haben und hunderte Delfine parallel da zur Straße geschwommen sind. Also gerade wer eben die Natur liebt, wer vielleicht auch nicht von Dublin, wenn man nach Dublin fliegt, gar nicht so weit fahren will, ist das auch eine tolle Möglichkeit. Und was ich auch generell für Leute, die sagen, ich will gar nicht so weit durch Irland fahren und ich komme eben möglicherweise da in Dublin an, die Wicklow Mountains. Also auch das ist was mir sehr gut gefallen hat. Da sind auch immer mal wieder, sieht man sie, ein paar Bergsteiger unterwegs, obwohl die Wicklow Mountains jetzt nicht so richtige Berge sind. So. Also für Schweizer sind das keine richtigen Berge. Aber ich fand das eben auch mit Bergseen, auch wenn man da mit dem Auto drüber fährt, an Pubs vorbeikommt und sich wirklich fragt, oh, kommt hier noch irgendwas? Und ja, oben kam dann noch wirklich was. Also ich finde, das ist so der wichtigste Tipp, den ich so mitgeben kann, sich unbedingt ein Auto zu leihen und damit unterwegs zu sein und dieses Land einfach so zu erkunden, weil da sieht man und erlebt man mit Abstand am meisten.
Ja, Wicklow Mountains ist ein gutes Stichwort. Ganz, ganz toll als Wandergebiet eben vor allem. Ne? Also man wird jetzt keine Himalaya-mäßigen Bergsteigexpeditionen unternehmen, aber zum Wandern ist es wunderschön und auch gut erreichbar eben von Dublin aus in dem Fall. Du hast auch Nordirland angesprochen, da würde ich vielleicht noch hinzugeben, die Stadt Derry und das ganze Umland, Derry, Londonderry, wahnsinnig spannend geschichtlich gesehen, weil es eben eine ganz zentrale Rolle hatte, diese Stadt im Nordirland-Konflikt, war Schauplatz diverser gewaltsamer Auseinandersetzungen damals zwischen den Nationalisten und den Unionisten. Der Bloody Sunday hat sich dort ereignet, ist ja auch ganz bekannt und da kann man also sehr viel, was die Geschichte anbetrifft, erfahren, sehen, erleben und dann aber auch staunen, wie diese Stadt es auch schafft, versucht und mitunter auch schafft, sich eben auch neu zu erfinden und auch einen Weg in die Zukunft zu suchen und zu finden. Also
Das übrigens, es gibt ganz tolle Führungen und zwar eben auf beiden Seiten und zwar auch von den Menschen, die früher gegeneinander gekämpft haben.
Ja.
Also das hat mich so ein bisschen daran erinnert auch, ich habe in Berlin, als ich gelebt habe, war ich mal bei einer Führung in einem Stasi-Gefängnis, in einem ehemaligen Stasi-Gefängnis von jemandem, der dort einsaß.
Ja.
Und ich fand, das hat einfach nochmal, auch wenn man das in Nordirland mal bei so einer Führung dabei war, das hat einfach nochmal eine ganz andere ein ganz anderer Einblick und eine ganz andere persönliche Note natürlich, wenn eben genau erklärt wird, wie dieser Konflikt entstanden ist, warum die gegeneinander gekämpft haben und wie heute auch noch, muss man ja auch dazu sagen, der Konflikt ist zwar nicht mehr so da wie eben früher, dass wirklich mit Waffen gegeneinander gekämpft wird und mit Anschlägen, aber den Graben gibt es nach wie vor und der ist immer noch sehr tief, auch in der Gesellschaft und das ist was man eben spürt, wenn man auch zum Beispiel auch in Belfast auch gibt es auch diese Straßen, wenn man da unterwegs ist und das sieht, wenn da nachts dann die Tore zugemacht wurden und so zwischen den beiden Bezirken.
Ja, und in Derry, Londonderry ist es zum Beispiel so, dass es ja dort diese wunderschöne Stadtmauer gibt, mit so die besterhaltene Stadtmauer in ganz Europa aus dem Mittelalter. Also die geht sozusagen einmal komplett 360 Grad rundherum um die Innenstadt. Und diese Stadtmauer, an einigen Stellen ist sie wirklich wie mit einem Lineal gezogen, dann eben auch die Trennlinie zwischen diesen verschiedenen Parteien, historisch gesehen. Und wir hatten heute auch eine ganz tolle Führerin, die uns dort mitgenommen hat und das genau das, was du sagst, auch beschrieben hat. Also wie dieser Konflikt damals und auch heute noch eigentlich sich quer durch ihre eigene Familie auch zog. Sie hat dann nämlich, in Anführungszeichen, in die andere Seite eingeheiratet, gegen die Konvention, gegen das, was damals eigentlich so akzeptiert war und was das dann eben auch für Herausforderungen mit sich brachte und auch mitunter immer noch bringt. Also da wird Geschichte wirklich lebendig. Ich erinnere mich auch, dass wir dort abends in irgendeinen Pub gegangen sind und ein Typ neben uns saß, ein älterer Herr, der hatte so einen Anstecker, Bloody Sunday, am Jackett. Und ja, er war Zeitzeuge, er hat das miterlebt und saß da halt so rum und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Also Geschichte dort eigentlich wirklich an jeder Ecke und man findet da so interessante Menschen, Lebensgeschichten. Wir hatten dann auch eine Farm besucht, die ihren eigenen Käse herstellt, auch für einen anderen Podcast, den ich moderiere. Und ehrlich gesagt, der Termin war dann so semi-interessant, was den Käse anbetrifft. Wollte ich jetzt auch nicht 3 Stunden über Käse sprechen in meinem Podcast. Cheddar. Genau. Aber dann hat der Typ auch angefangen zu erzählen, wie er damals, naja, aufgewachsen ist in diesen Troubles, also diesem Grenzkonflikt, und dass seine Mutter ihn hochschwanger noch von Gas angegriffen, also sie ist dort irgendwie so zwischen die Fronten geraten, hochschwanger dann noch da über eine Barriere gesprungen ist und ihn dann irgendwie wenige Stunden später auf die Welt gebracht hat. Also ganz abgefahrene Geschichten, die dort an jeder Ecke lauern für Menschen, die geschichtlich interessiert sind. Und das gibt's ja, um jetzt gar nicht zu sehr nur über diese Troubles, also diesen Konflikt damals in Nordirland zu sprechen, dieses geschichtliche Thema gibt's ja eigentlich auch überall in Irland. Also du hast diese Innenstädte angesprochen, die mitunter aussehen, als wären sie seit 200 Jahren kaum noch verändert worden. Du hast auch zum Beispiel Blarney Castle vorhin angesprochen, mit diesem Stein, den man da küsst. Da gibt es ja auch ganz viele andere wunderschöne Castles, Burgen, wie zum Beispiel auch Trim Castle, auch ganz bekannt. Da wurde Braveheart gedreht. Also auch für Geschichtsfans lässt sich ganz, ganz viel entdecken auf dieser Insel.
Und einen Tipp habe ich noch, weil wir eben bei Nordirland noch kurz waren.
Ja.
Das Titanic Museum. Ich weiß nicht, ob du da mal drin warst.
Nee.
Eine ganz tolle Erfahrung. Die Titanic wurde ja... Genau.
Ja, ja, da bin ich in wenigen Tagen. Ja, okay.
Also kann ich wirklich sehr empfehlen, auch gerade wenn man Kinder hat. Das ist ganz toll gemacht, weil die Titanic wurde ja da gebaut. Und es ist echt beeindruckend, wenn man das mal miterlebt und vor allen Dingen auch, wie die ganze Geschichte mit dem Untergang der Titanic da erzählt wird. Und das ist auch mit einem Lichtspektakel und mit den Funksprüchen, die dann eingeblendet werden, plus mit der Liste der Toten, mit den Namen, die man da lesen kann und so. Das ist so emotional gemacht, dass man am Ende wirklich so fast weinend vor dieser Tafel steht. Und das ist eben was, wo man zum einen die Geschichte erlebt, aber zum anderen eben halt auch, ja, so in so eine bekannte Sphäre wie die Titanic da eintauchen kann, ne, und das nochmal von einer ganz anderen Seite erlebt.
Ja, Titanic Museum, ich freue mich drauf, das demnächst mir selbst anzuschauen. Es gilt ja in der Tat als eines der besten Museen der Welt. So groß kann man es, glaube ich, aufhängen. Und einen ähnlichen weltweiten Ruf hat, dann bringe ich jetzt auch noch eine Empfehlung ein, museumstechnisch, das Epic Museum in Dublin. Fand ich auch ganz, ganz grandios gemacht. Epic, the Irish Emigration Museum, also das Auswanderungsmuseum, wo es eben ganz viel darum geht, dass Irland eben auch harte Zeiten hatte, Hungersnöte, und dass als Ergebnis dessen eben ganz viele Menschen mal freiwillig, aber oft auch mehr oder weniger gezwungenermaßen in die Welt mutig und mitunter auch verzweifelt aufgebrochen sind auf der Suche nach einem besseren Leben, was auch einer der Gründe ist, warum Irland kulturell so viel in der Welt auch beeinflusst hat und auch immer noch beeinflusst. Literatur, Musik, Kunst und so weiter und so fort. Und das lässt sich dort ganz, ganz beeindruckend inszeniert und dargestellt erleben und verstehen in diesem Epic Museum in Dublin.
Absolut. Also das kann ich auch nur empfehlen. Das war übrigens auch, weil wir hier in Oros an diesem Binnenhafen wohnen, wo eben das Schiff auch liegt, wo viele damals eben weggefahren sind, ausgewandert sind. Da gibt es auf dem Schiff, gibt es auch so eine Art, ja, so eine Art Erzählung eben mit Schauspielern in den Klamotten von damals, die das eben beschreiben, was das eigentlich bedeutet hat, warum sie Irland verlassen haben zu Zeiten der Hungersnöte, wie diese Schifffahrt überhaupt war und wie dann auch die Ankunft in meisten Fällen in den USA dann war. Also eben diese ganze Historie und den ganzen Einfluss von Irland in die Welt, den erlebt man an ganz unterschiedlichen Punkten hier auf der Insel.
Ein letztes Thema würde ich noch gern kurz aufmachen. Wir haben über Roadtrips gesprochen, jetzt haben wir ganz viel über die Geschichte gesprochen. Du hast vorhin auch schon kurz die Wicklow Mountains angesprochen zum Thema Wandern und Natur. Wenn ich jetzt körperlich ein bisschen mich bewegen möchte, wenn ich aktiv werden möchte, hast du da bestimmte Tipps? Also man kann ja potenziell in Irland fast alles machen. Man kann surfen, wandern, Golf spielen, reiten, angeln, was auch immer. Hast du da irgendwelche Favorites?
Ja, es ist also, was Wandern angeht, ich weiß das ja, viele Deutsche und ich kenne das auch aus der Schweiz, ne? Es gibt so diese ausgeschilderten Wanderwege und man denkt irgendwie, man kann da überall so drauf loswandern. Das ist in Irland oft ein bisschen schwierig, weil die Felder, auch die Bereiche an den Klippen oder auch rund um die Hügel, die sind privat und die darf man dann oft nicht passieren. Also auch da gibt es aber auch, wenn man googelt, entsprechende Wanderwege. Also ich kenne mich ja hauptsächlich hier so im Waterford, Wexford Waterford-Kreis aus. Und da gibt es ganz tolle Wanderwege, auch gerade in Waterford, wenn man also ein bisschen außerhalb unterwegs ist, zu einem Bergsee nach oben. Das ist auch was, was ein bisschen anspruchsvoller ist. Also man darf sich das oftmals auch dann nicht so vorstellen, dass so die Wanderwege aussehen wie eben in Deutschland oder der Schweiz, wo einer nochmal schön frisch Kies hingekippt hat, sondern dass es manchmal dann schon so ein bisschen sehr über sehr große Steine rüber geht. Ich kann mich noch an eine Wanderung erinnern in Craignamanock. Das ist so, wenn man diesen Ort mal liest, das ist so quasi dieser unaussprechliche Ort, weil er eigentlich geschrieben nur aus Konsonanten besteht. Und da gibt es eine tolle Wanderung zu einem Hügel hoch, wo oben ein Bergkreuz steht. Und wir sind da hochgewandert. Es war Winter. Der halbe Weg war vereist. Es fiel so ein bisschen leicht Schnee. Aber der Ausblick, den man von da oben hatte, dann über mehrere Counties, der war dann die ganzen Strapazen auf jeden Fall wert. Also ich würde immer empfehlen, auch gerade eben, wer wandern geht, es gibt auf jeden Fall Wanderwege, aber da eben immer in der Region einmal gucken, Einheimische fragen, darf man da überhaupt wandern, wo führt der Weg hin, weil manche Wege führen auch dann ins Nirgendwo und enden einfach irgendwo und dann gerade eben während den Meer unterwegs, es gibt verschiedene Cliffwalks hier auch in Waterford und Wexford, da ist es unproblematisch, aber sobald man so ein bisschen eben abseits der Wege unterwegs ist, einfach Einheimische auch fragen.
Jetzt hast du mehrfach Waterford nochmal angesprochen, das bringt mich nun direkt wieder auch noch auf eine Erinnerung, nämlich den Waterford Greenway.
Ja.
Stichwort Radtouren. Also du hast übers Wandern gesprochen, aber das ist ja für mich eins der Highlights in Irland, wenn es um die körperliche Betätigung geht, nämlich Radtouren auf Greenways.
Ja, also man würde das gar nicht denken, weil Irland eigentlich so für Fahrradfahrer, finde ich, immer brutal gefährlich ist, weil es ja eben keine richtigen Radwege gibt, außer diese Greenways. Und hier wurde ein Stück gebaut von Ross Richtung Waterford, also da wo ich wohne, der ist noch nicht ganz durchgehend. Der wurde gebaut auf einer ehemaligen Bahnlinie, die New Ross mit Waterford verbunden hat. Er geht dann aber auch weiter von Waterford Richtung Dungarvan runter. Und das ist eine ganz tolle Strecke, die super ausgebaut ist. Man kann sich da Räder auch leihen in Waterford und kann auch nur Teile davon fahren, weil das eine richtig lange Strecke ist. Also das Teilstück jetzt zwischen New Ross und Waterford, das lässt sich gut machen. Das ist nicht so lang. Das sind, glaube ich, um die 5-6 Kilometer. Aber der Rest, der ist dann richtig lang, wirklich gut ausgebaut.
Genau, ich habe hier gerade nochmal nachgeschaut. 46 Kilometer lang insgesamt, führt über 11 Brücken, 3 Viadukte, mitunter auch wirklich beeindruckende, wunderschöne Teile, diese Brücken, durch einen langen Tunnel und eben durch wunderschöne Natur. Und wie du sagst, was das Entscheidende ist, ist errichtet und angelegt auf diesen alten Eisenbahntrassen. Perfekte Qualität, ganz, ganz gemütlich befahrbar und man kommt durch wunderschöne Landschaften, hat keine Probleme mit Straßenverkehr. Das ist eine ganz, ganz tolle Gelegenheit. Ja.
Genau, also das ist gerade so der Punkt, du bist da total sicher unterwegs, weil du eben auch nicht auf der Straße neben den Autos fährst und man muss sich eben vorher überlegen, wie weit will ich überhaupt fahren, weil wenn man denselben Weg dann wieder zurück muss, wird es dann teilweise ein bisschen anstrengend, aber eine tolle Möglichkeit und gerade auch hier im Sommer sehr viele Radfahrer unterwegs, Rennradfahrer, Familie mit Kindern, also das wird sehr rege genutzt.
Ich habe es damals ein bisschen dekadent so gemacht, dass ich mich von dem Herrn, bei dem ich mein Rad mir ausgeliehen habe, dann hab fahren lassen zum Endpunkt dieses Greenways und dann nur in eine Richtung fahren musste. Okay. Und das war da gut machbar. Also die Möglichkeit gibt's auch.
Man verliert sich, glaube ich, so ein bisschen da drin sonst.
Ja, genau. Und derlei Greenways gibt es also auch etliche in Irland, zum Beispiel auch den Great Western Greenway, 42 Kilometer in County Mayo, bin ich auch durchgeradelt, genauso schön. Und das Tolle, vielleicht noch abschließend kurz erwähnt, an diesen Greenways ist eben zum einen die Natur und auch Kulturlandschaft, durch die sie oftmals führen. Und das Tolle ist aber nach meinem Empfinden auch, was die Greenways auch für ein Symbol sind im Sinne des lokalen Zusammenhalts. Denn ja, diese Greenways sind angelegt auf diesen alten Eisenbahnstrecken, deswegen ist es mit verhältnismäßig überschaubarem Aufwand ja überhaupt machbar. Aber diese Eisenbahnen, die sind oftmals seit langer, langer Zeit stillgelegt gewesen. Also ich schaue hier gerade mal beim Great Western Greenway nach, also in Westirland. Der ist, wenn ich es jetzt hier nicht auf die Schnelle falsch überfliege, war die Eisenbahntrasse seit 1937 schon stillgelegt. Und seither ist natürlich, was die Eigentümerschaft anbetrifft, ganz, ganz viel passiert. Das heißt also, alle möglichen Abschnitte dieses Greenways befinden sich im Besitz unterschiedlichster Farmer, unterschiedlichster Landbesitzer. Und das bedeutet, dass dieser Greenway heute durch ganz, ganz viele auch Privatgrundstücke, zumindest mal ein paar Dutzend Meter oder auch ein paar hundert Meter durchführt. Und dieses ganze Konzept des Greenways funktioniert nur, indem alle Besitzer dieser Ländereien entlang dieser Strecke bis auf den letzten sagen, ja, okay, bin ich einverstanden, die Leute dürfen hier bei mir irgendwie durch den Vorgarten radeln. Sonst hätte es nicht funktioniert. Und das haben alle anscheinend und offenbar mitgemacht, weil es ihnen wichtig ist, dass zum einen diese historische Strecke wiederbelebt wird und dass es natürlich auch eine schöne Art des entspannten, grünen, nachhaltigen Tourismus ist, wie man ihn sich ja dann idealerweise eigentlich auch wünscht in solchen ländlichen Gebieten.
Tolle Geschichte. Jetzt habe ich auch noch was gelernt. Das wusste ich nicht.
Habe ich mein Ziel erreicht. Nochmal einmal was, was du vielleicht noch nicht wusstest. Herrlich. Du, das war toll. Du sprudelst nur so vor Tipps und Einsichten und natürlich auch Geschichten aus deinem eigenen Erleben. Deswegen, ich freue mich auf dein Buch, das dann nächstes Jahr ja auch erscheint, 2027, über dein Aus- bzw. dann Einwandern nach und in Irland. Und würde dir für jetzt erst einmal ganz herzlich danken für dieses Gespräch. Ganz lieben Dank.
Danke dir, Erik, für die erneute Einladung. Habe mich sehr gefreut und liebe Grüße nach New York.
Mach es gut. Tschüss. Das war unsere Folge über Irland mit Nicolas Kreuter. Und damit also willkommen zurück bei uns auf dem Dach unseres Hausboots.
Genau, ich habe mir in der Zwischenzeit schon mal überlegt, wie wir das nächste Manöver fahren. Das muss man sich ja vorher immer gut bedenken. Wie geht die Strömung, wie geht der Wind? Aber ich habe jetzt alles bereitgelegt, also wir können jetzt gleich ablegen.
Ja, wir sprechen uns detailliert ab in den meisten Fällen. Seitenruder, links Strömung, Wind, alles muss einkalkuliert werden. Die Korrelation zwischen Plan und Realität ist, überschaubar, würde ich sagen.
Es klingt dann immer so souverän. Ja, ich mache dann hier rückwärts und links einschlagen und dann rechts und so. Am Ende klappt nie irgendwas, aber bisher sind wir lebendig durchgekommen.
Es ist wirklich herrlich. Nun gut, also ich hoffe, euch hat mein Gespräch mit Nicolas gefallen. Er hat uns ja mitgenommen in dieser Folge in seinen Alltag zwischen Hügeln und Feldern. Er hat erzählt, wie es ist, ein neues Leben auf einer Insel zu beginnen und warum Irland für ihn heute mehr ist als nur ein Wohnort. Ein Land, das vielleicht nicht unbedingt laut ist, sich nicht unbedingt aufdrängt, aber eben für mich jedenfalls bei meinen Besuchen jeweils lange nachklingt. Durch seine Landschaften, seine Menschen und dieses besondere Gefühl von Weite und Ruhe. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen weiter genießen, soweit das in Gesellschaft von Lydia möglich ist.
Ruhe? Naja.
Also wir schippern hier weiter über den Shannon. Übrigens auch wirklich eine ganz, ganz tolle Art und Weise, dieses Land zu erkunden. Und wenn ihr jetzt selbst Lust bekommen habt, Irland zu entdecken, sei euch gesagt, Edelweiss fliegt euch saisonal zwischen April und September direkt von Zürich nach Cork. Ein idealer Ausgangspunkt, um den Süden der Insel zu erkunden oder eben auch einen Roadtrip entlang der Küste zu starten. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf flyedelweiss.com. Dort gibt es auch viele weitere Tipps für eure Reise durch Irland. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Reise mit Edelweiss Travel Tales. Ciao, ciao.
Tschüss.